Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage, Folge 39.
Ja, liebe Advantage-Hörer, ihr habt es im Intro gehört, Folge 39, und das ist nicht irgendeine Folge, sondern es ist eine Geburtstagsfolge. Folge 1 war am 16. April 2020, also fast einen Tag genau vor einem Jahr. Wir haben momentan Mittwochnachmittag, den 14. April, und ich bin virtuell verbunden, noch nach Monte Carlo, mit niemand Geringeren als Jan-Lennart Struff. Hallo.
Hi, grüß dich.
Struffi, du bist heute nicht ohne Grund hier. Wir können das einmal ein bisschen aufbröseln. Eigentlich hatte ich als Geburtstagsgeschenk eine Sonderfolge geplant, zusammen mit dir und deinem ehemaligen Doppelpartner oder immer mal wieder Doppelpartner, aber vor allem ehemaligen Doppelpartner im Davis Cup, Tim Pütz, eine Sonderfolge über den Davis Cup zu reden. Aber wir sind alle gut im Stress. Ich beruflich, weil ich kurz vor einer großen Publikation stehe, hoffentlich. Tim hat viele Baustellen auch im Studium. Du warst dir nicht sicher, wie lange du in Monte Carlo bist und hast trotz dessen, dass du gestern ausgeschieden bist, dich bereit erklärt, heute eine Stunde mit mir zu telefonieren und die neue Folge aufzunehmen. Deswegen mal wieder danke.
Ja, ich sitze hier gerade noch im Zimmer und ich kriege keinen Rückflug. Deswegen, ich fliege erst morgen zurück, weil es mit den Tests gerade momentan ein bisschen schwierig ist. Mein Auto steht noch in Amsterdam am Flughafen, weil ich nach Sardinien vor dem Turnier hier in Monte Carlo war ich in Caleri, Sardinien. Waren die Flüge auch relativ schwierig, dahin zu finden. Und da sind wir aus Amsterdam geflogen, ich mit meinem Fitnesscoach. Und deswegen passt es gerade relativ gut, weil ich hier mit ein bisschen Langeweile auf dem Zimmer sitze. Und habe es ja auch versprochen, dass wir was machen. Deswegen immer sehr gerne.
Ja, versprochen ist ja immer so eine Sache. Ich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin halt manchmal auch so ein bisschen pain in the ass und frage die Spieler natürlich immer an, auch dann zu besonderen Anlässen, und ich wollte dich halt unbedingt haben, weil, ich habe es eben schon erwähnt, du warst Gast Nummer 1 in der Folge 1 und wir haben jetzt fast 40 Folgen in einem Jahr geschafft und mittlerweile ist ja auch ein großes Konzept daraus geworden. Ihr könnt mich unterstützen auf www.patreon.com/advantagepodcast. Ihr wisst ja mittlerweile, wie der Hase läuft. Es gibt jede Woche eine neue Folge und Supporter auf Patreon bekommen die Folgen bereits 3 Tage vorher in ganzer Länge und die Folge geht dann in den freien Verkauf sozusagen umsonst auf Spotify, Apple und bei allen anderen Podcast-Anbietern in halber Länge. Und du bist auch nicht nur der erste Gast gewesen, sondern mittlerweile mit deinem dritten Auftritt heute auch der Gast, der am meisten hier war, also sozusagen ein Stammgast. Und ich begrüße zusätzlich zu meinem Stammgast die beiden neuesten Patreons, die mich supporten mit jeweils 5 € im Monat, so wie ich es eben erklärt habe. Danke an Andrea und Jona. Mittlerweile sind wir wieder bei 45, wir waren schon mal bei 51, wir waren aber auch schon mal runter bei 40. Aber ich habe euch ja gesagt, auch temporäre Supporter sind sehr, sehr gerne gesehen und helfen mir nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch mit meiner Arbeit. Momentan zum Beispiel ganz besonders, weil ich gerade recherchiere, einen anderen längeren Story, und da ist jeder Euro, der mir zwischendurch hilft, gerne gesehen. Danke dafür. Struffi, du hast eben gerade schon ein bisschen erzählt, du bist noch auf dem Hotelzimmer, du hast heute Morgen auch trainieren können, um mal ein bisschen aktuell anzufangen. Du hast ja gestern, für alle, die es nicht verfolgt haben, gegen Grigor Dimitrov in deinem ersten Einzel in 2 Sätzen den kürzeren gezogen. Vielleicht kannst du noch mal das Match gestern ein bisschen Revue passieren lassen und auch erzählen, wie du den heutigen Tag mit keinem Flug wegen des Tests nutzen konntest.
Ja, für mich war es so, ich war ein klein bisschen auszuholen auf Sardinien, um mich gut vorzubereiten hier für das Turnier. Hab in Sardinien Viertelfinal gespielt, ein ganz ordentliches Turnier gespielt, fand ich. Bin dann hergekommen. Am Samstag hat sich auch ein bisschen schwieriger gestaltet, herzufliegen. Hab am Sonntag direkt Doppel gespielt, war noch ein bisschen müde, hab mit dem Jamie Murray gespielt. Hat sich so ergeben, weil unsere jeweiligen Partner abgesagt hatten. Und laut der neuen ATP-Regel kann man dann irgendwie wegen, ja, momentan dann nochmal so repairen und ein neues Team dann bilden. Das haben wir leider verloren, das Doppel. Das war schon sehr ärgerlich. Und gestern gegen Grigor. Grigor hat sehr gut gespielt, fand ich. Ich habe hier zum dritten Mal gegen ihn in Monte Carlo schon gespielt. Ich war mit meiner Leistung nicht zufrieden. Ich hatte im ersten Satz Break 4 und habe 3-2, 3-1 hatte ich schon und habe den Satz 3-6 abgegeben. War sehr unzufrieden damit. Haben sich schon noch ein paar leichtere Fehler eingeschlichen. Und im zweiten Satz hatte ich, glaube ich, in 3 oder 4 Spielen Breakbälle, habe sie nicht genutzt und ich habe insgesamt 3 Breaks gekriegt bei 3 Breakbällen und das war ausschlaggebend. Gestern saß ich dann nur ein bisschen frustriert hier, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil es echt nicht so gelaufen ist, wie ich wollte und habe mir gedacht und mit meinem Coach nochmal, mit dem Carsten Ahrens, der mit mir hier war, gesprochen, dass wir hier aufgrund der Tatsache, normalerweise würden wir jetzt heute Morgen halt normal abfliegen, aber da wir wussten, dass der Test wahrscheinlich nicht so schnell wiederkommt, haben wir gesagt, okay, oder beziehungsweise ich habe gesagt, ich möchte es auf jeden Fall nochmal nutzen und hier mit ein bisschen besseren Gefühl wegfahren als mit dieser Niederlage und einer Leistung, die sich nicht so gut angefühlt hat. Deswegen habe ich heute nochmal 1,5 Stunden dann trainiert, 1:15 mit Berrettini und nochmal 1/4 Stunde mit Carsten aus dem Korb ein bisschen was gemacht und hatten dann gehofft, dass vielleicht ein Test kommt, aber der ist erst um 2 gekommen, deswegen fliege ich dann morgen erst jetzt.
Dein Test war ja hoffentlich negativ, heute auch wieder. Es gab einen positiven Test, einen bekannten positiven Test auch mit Daniel Medvedev vor dem Turnier, der bisher am höchsten positiv auf Corona getestete Spieler. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie ihr davon kommuniziert worden seid, also wie ihr Wind davon bekommen habt und ob sich dadurch irgendwas für euch in Monte Carlo verändert hat?
Wirklich verändert hat sich nichts, nee. Ich habe es halt nur mitgekriegt, weil ich am Frühstückstisch saß mit dem Yannick Hanfmann, der zu dem Zeitpunkt zweiter Lucky Loser war und der die Info irgendwie gekriegt hat, über, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist und der dann auf Position 1 in Lucky Loser gerutscht ist. Deswegen war das in dem Sinne interessant, die Info zu hören. Ich hoffe natürlich, Daniel geht's gut und dass er schnell fit wird wieder. Aber sonst für uns hat sich jetzt hier nicht wirklich was verändert. Nee. Also ich habe nichts gespürt, nee.
Ja. Nur für den Fall, dass du dazu was sagen kannst oder weißt, über die sozialen Medien und ein paar Kollegen hatten geschrieben, dass, Fakt ist, dass Medvedev vor dem positiven Ergebnis mit Nadal trainiert hatte und dass es so war, dass Nadal erst wieder planmäßig in 3 Tagen getestet werden sollte, woraufhin einige Kritik aufkam nach dem Motto dann bei jemandem, der so engen Kontakt hatte mit Daniel Medvedev, ob man da nicht früher wieder hätte testen müssen. Wollte dich fragen, ob du dazu eine Meinung hast, ob du vielleicht auch dann bevorzugen würdest, dass die, also angenommen, du hättest mit Daniel Medvedev trainiert, hättest du dann vielleicht gewollt, dass du wieder sofort getestet wirst und nicht erst planmäßig in 3 Tagen. Wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, also natürlich hätte ich auf der einen Seite nicht gewollt, getestet zu werden, weil ich einfach vielleicht Sorge gehabt hätte, dass ich auch positiv wäre in dem Fall. Ja. Einfach um nicht aus dem Turnier rausgenommen zu werden. Aber auf der anderen Seite, um allen Verantwortlichen, allen Leuten, die hier einem über den Weg laufen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, direkt zu testen. Aber ich habe keine Ahnung, wie die es jetzt gehandhabt haben, ob der getestet wurde oder nicht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das sind so 2 Seiten. Natürlich will das Turnier nicht, dass der Nadal vielleicht hauen wird wie der Medvedev, falls er positiv wäre. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht wirklich, wie das abgelaufen ist.
Mein Stand ist, dass er nicht getestet worden ist. Aber, also ich verstehe deinen Standpunkt natürlich, also aus Spielersicht klar, aber eigentlich darf das ja so nicht, eigentlich darf man ja so nicht argumentieren, aus Turniersicht
Nein,
zumindest.
Klar. Ja,
ne? Das ist schwierig, aber ja, also ich war ein bisschen irritiert, sagen wir mal so, aus journalistischer Sicht, aber.
Okay, wir haben zusammen trainiert, okay, an der Luft haben sie zusammen trainiert, ne? Das ist noch so ein bisschen was, wo draußen an der Luft kann man den Virus ja nicht so schnell kriegen, wie wenn es jetzt beim Hallenturnier gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal eine klein wenig andere Situation gewesen. Wie ich es halt dargestellt habe, also aus Spielersicht möchte man natürlich nicht dann getestet werden und denkt sich, oh mein Gott, könnte aus dem Turnier rausfliegen. Aber im Grunde wäre es vielleicht auf allen anderen Ebenen wäre es sinnvoller gewesen, ihn zu testen. Wie du gesagt hast, der wurde wahrscheinlich nicht getestet, aber keine Ahnung. Ich habe da keine Infos zu.
Um das nervige, leidige Thema zu beenden oder da nochmal einen Bogen zu spannen zur ersten Folge. Ich habe ja erwähnt, wir haben am 16. April 2020 aufgenommen. Das heißt, es war im ersten Lockdown dieser weltweiten Pandemie. Ich habe vorhin auch nochmal reingehört. Ich habe mir nochmal eine halbe Stunde Zeit genommen, ein bisschen vorzubereiten, ein paar Stellen aus unserem Podcast. Du warst damals ja, wie alle anderen, auch sehr unwissend. Damals war der Plan, dass es rund um Hamburg weitergeht. Du wusstest nicht genau, wie du dein Training planen musst, kannst, wie, welche Intensität. Jetzt sind wir ein Jahr später, wir sind immer noch in einer weltweiten Pandemie. Wie ist es für dich als Tennisprofi momentan zu reisen? Jetzt seid ihr fast ein Dreivierteljahr unter diesen Bedingungen unterwegs. Es gibt sehr viele verschiedene Meinungen, viele, die auch entnervt sind, was man ja auch irgendwie verstehen kann. Immer wieder diese Bubble, immer wieder diese Tests. Erzähl mal ein bisschen, hör mal in dich rein, wie es dir geht.
Ja, es ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat am Anfang sehr, sehr viel überwogen, dass wir einfach spielen können und dass wir unseren Beruf ausüben dürfen, was ich auch immer noch sehe, dass das einfach gut ist, dass es uns ganz ordentlich geht und dass man sich jetzt nicht so sehr beschweren soll darüber. Die Bedingungen generell sind natürlich trotzdem relativ tough, die ganze Zeit in der Bubble zu sein, wenn man viele Turniere spielt, von Hotel zu reisen, eigentlich nicht raus zu dürfen. Jetzt wird es gefühlt ein bisschen gelockert, dass man zu sportlichen Aktivitäten eine Stunde rausgehen darf momentan, was natürlich sehr viel schon ein bisschen Positiveres bringt. Jetzt hier in Monte Carlo habe ich einen Balkon, was schon sehr, sehr hilft. Bei Draußenturnieren generell ist es so, dass man an der Luft ist. Bei Hallenturnieren ist es richtig, ja, richtig tough, weil man nur in der Halle ist, im Hotel sitzt. Manchmal gehen die Fenster gar nicht auf bei manchen Turnieren. Da kriegt man fast gar keine frische Luft. Das ist so, ich bin auch eher so ein Typ, der sich mal ganz gerne rauszieht und es ganz gerne hat, mal keinen zu sehen von den anderen Spielern. Aber jetzt hängt eigentlich im Grunde nur aufeinander. Hier gibt es so einen Konferenz-Ballroom, wo Abendessen drin ist, nur für die Spieler. Und dann sieht man jeden Abend die gleichen Gesichter wieder. Und es ist halt wenig Abwechslung. Natürlich würde ich gerne in die Stadt gehen und irgendwo essen gehen, aber ist halt nicht momentan. Verständlicherweise auch. Die ganze Zeit von den Turnieren hin und her zu tingeln, mit dem Testen, dass man erst aufs Ergebnis warten muss, erschwert die Sache schon ein bisschen, weil man eigentlich einen Tag eher anreisen muss. Weil sonst wäre ich Samstag angereist, hätte trainiert. So muss ich meistens Freitag schon anreisen, wenn das Event Montag losgeht, einfach um mich gut vorzubereiten, an die Bedingungen anzupassen. Außerdem ist es relativ schwierig, Flüge zu kriegen, um von den Events wieder wegzukommen. Jetzt hier noch einen extra Tag hier zu bleiben, obwohl ich ganz gern zu Hause wäre. Die Flüge sind relativ teuer meistens. Es gibt kaum Verbindungen. Also es ist das Reisen schon sehr, sehr erschwert. Also es gibt viele, viele Bedingungen, die schwierig sind, sagen wir so momentan.
Danke für deine ausführliche Stellungnahme, das auch nochmal aus Spielersicht aufzubröseln. Ich finde nämlich, sonst gibt es immer nur ein bisschen schwarz und weiß und nach dem Motto, ja, die sollen froh sein, dass sie spielen können. Und die Spieler sagen, oh Gott, das ist alles so schlimm. Deswegen cool, dass du das nochmal ausführlich mit Pro und Contra aufgebröselt hast. Ich kann auch nur aus Journalistensicht mal ein bisschen ergänzen. Es ist auch alles andere als leicht. Nächste Woche zum Beispiel sind die BMW Open in München. Das war das erste Turnier, was ich als Journalist besucht habe. Da bin ich eigentlich auch Stammgast. Hatte schon viel geplant, auch Geschichten verkauft. Jetzt ist es so, dass ich nur 3 Tage eine Akkreditierung bekomme. Freitag, Samstag, Sonntag Quali, weil die haben nur 10 Plätze im Pressebereich inklusive Fotografen pro Tag frei. aufgrund der Gesundheitsämter und müssen natürlich gucken, wann darf welcher Journalist. Und ich kann den Lokaljournalisten ja vor Ort nicht die Plätze wegnehmen, die jeden Tag berichten müssen für ihre Münchner Medien. Von daher ist sowas ganz schwer. Bei den French Open bekomme ich dieses Jahr keine Akkreditierung, weil ich freier Journalist bin und letztes Jahr nur eine Online-Akkreditierung hatte und davor noch beim Tennismagazin war. Deswegen bekomme ich dieses Jahr keine Akkreditierung. Also da hat jeder, der irgendwas mit Profitennis zu tun hat, momentan Probleme. Und das hat dann natürlich auch bei mir finanzielle Einbußen. Aber wie gesagt, nochmal danke, Struffi, dass du das ausführlich erklärt hast. Letzte Frage dazu. Warst du überrascht über das Strafmaß, was Stefanos Tsitsipas bekommen hat in Miami? Er hat ja die Anlage verlassen für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, was man ja nicht darf in den mehr oder minder Bubblen. Hat einen einstelligen vierstelligen, einstelligen $7,000, glaube ich, Strafe bekommen, was ja relativ lasch ist für einen Spieler seiner Größe. Wie hast du das Ganze gesehen? Also das hat ja auch irgendwie so eine Strahlkraft, ne? So nach dem Motto, ja gut, der kriegt nur $7,000 Strafe, dann denken sich die anderen Top-Profis, ja gut, gehe ich auch mal schnell einkaufen, oder?
$7,000, ich habe keine Ahnung, wie viel er gekriegt hat. Ist ein teurer Einkauf, ja.
Okay, das habe ich jetzt vielleicht so ein bisschen überspitzt, aber ich meinte, du weißt, wie es gemeint ist. Top 10 Profi etc. Okay, für mich wäre es auch ein sehr teurer Einkauf, nicht falsch verstehen, ja?
Nein, so. Ich verstehe schon, alles gut. Nee, natürlich sind ein paar Spieler in Sphären da, wo 7.000 nicht so extrem viel aussagt für sie als Strafe, aber keine Ahnung, also ich habe das gar nicht so wirklich mitgekriegt. Ich weiß nur, dass in Miami wir hatten zwei Hotels da und es war ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen, da war kein Security wirklich vor der Tür. Man hätte theoretisch, glaube ich, rein und raus spazieren können, aber irgendwie hatten die auch Kameras und ich weiß es gar nicht wirklich, was da abgegangen ist. Natürlich Bubble verlassen, nicht gut. Nee, aber ich weiß nicht. Also ich war am letzten Tag in Miami ein bisschen in der Stadt, aber da habe ich schon ausgecheckt, hatte meine Sachen schon unten im Hotel drin stehen und konnte 2 Stunden vor dem Flug mal ein bisschen rumgehen. Aber die Versuchung ist schon groß, dass man ganz gerne mal rausgeht. Ja, klar.
Ja, definitiv. Ich hatte auch nur zum Beispiel einen Kollege von mir, Marcel Meinert, der Tenniskommentator. Liebe Grüße an der Stelle, die haben ja auch einen tollen Podcast, Cannot Be Serious, und der hat ganz klar gesagt, normalerweise muss Tsitsipas disqualifiziert werden, rausgenommen werden aus dem Turnier, um ein Exempel zu statuieren, damit sich praktisch alle Spieler daran halten. Das war sozusagen die klare Meinung. Ich sehe es auch eher so, wollte dich aber gerne auch nochmal dazu fragen. Ja, dann würde ich auch sagen, kommen wir zu etwas angenehmeren Themen. Die unangenehmeren Themen gehören nach wie vor dazu und wir hoffen, dass das jetzt auch mit der Impfung weiter vorangeht. By the way, wo ich Impfung genannt habe, ich mache, Struffi, ich mache fürs Wochenende, wahrscheinlich für die Sportschau, eine Geschichte über das Impfthema und den Umgang damit auf der ATP und WTA-Tour. Habe auch eine exklusive Aussage bekommen von Angie Kerber. Kann ich jetzt einfach mal hier schon raushauen für die Stammhörer, auch wenn das eigentlich für den Text gedacht ist, die sich pro Impfen ausgesprochen hat und das auch zeitnah tun wird. Es gibt aber auch relativ viele Spieler, auch prominente Spieler, die sich eher gegen Impfstoff und Impfen und Impfpflicht gibt es ja nicht, aber dagegen ausgesprochen haben. Hast du eine klare Meinung dazu oder bist du noch am Abwägen?
Ach, ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass ich mich nicht impfen lassen wollte die ganze Zeit. Ich glaube aber, dass es irgendwann unumgänglich ist und ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich mich jetzt impfen lasse. Ich glaube, irgendwann ist es dann, wird das Leben für Geimpfte ein bisschen offener gestaltet und dann ist es schon besser, wenn man geimpft ist, auf jeden Fall. Und dann werde ich es auch machen lassen. Okay, wenn ich irgendwann drankomme, keine Ahnung, wann das sein sollte.
Du lebst ja auch in Deutschland und da sind wir gerade noch in den meisten Bundesländern in der Altersgruppe 70 bis 80. Einige Bundesländer haben es jetzt zum Glück schon geöffnet für 60 bis 70-Jährige. Ich hoffe, dass das jetzt vorangeht. Ich drücke die Daumen, dass meine Eltern, die Ende 50, Anfang 60 sind, bald die Impfung bekommen, dass ich da ein bisschen mehr Sicherheit habe. Darum geht es mir zum Beispiel. Ich glaube auch vielen, da kann ich für viele sprechen, dass natürlich die ältere Generation abgesichert ist. Jetzt aber zu angenehmeren Themen. Das ist mir nur gerade noch eingefallen. Stichwort Davis Cup. Du bist ein begeisterter Davis Cup-Spieler, das haben wir auch schon ganz oft rausgearbeitet. Wir haben auch schon ganz oft darüber diskutiert, altes System, neues System, Vor- und Nachteil. Jetzt ist es ja so, dass die Davis Cup Endrunde Zuwachs bekommen hat. Es hatte sich ja angedeutet, zwei Städte sind hinzugefügt worden und ihr als deutsche DTB-Mannschaft werdet die Vorrundengruppe und das mögliche Viertelfinale, wenn ihr denn euch qualifiziert, in Innsbruck spielen. Eure Gruppengegner sind Österreich und Serbien in der Woche vom 25. bis 30. November. Ich weiß, ist noch sehr weit hin, aber die Entscheidung ist ja vor ein paar Tagen gefällt worden mit Innsbruck. Und ich würde dich gerne fragen, was du von dieser Erweiterung hältst, ob du dir dann auch erhoffst, dann ja hoffentlich vor Zuschauern, dass ein bisschen mehr von dieser alten Atmosphäre aufkommt, weil Innsbruck natürlich dann ist ja in Österreich, Heimspielgegner wäre Österreich, aber ist auch nicht weit von Deutschland entfernt.
Ja, klar. Ich finde es cool. Wir haben mit Österreich und Serbien zwei brutal starke Gegner. Es ist geil, dass wir in Österreich spielen. In dem Sinne natürlich wäre es cooler, wenn wir noch in Deutschland spielen würden, aber es ist geil.
War ja auch eine Verlosung übrigens, was ich gehört habe, auch so von
Das habe ich Hordor gar nicht mitbekommen.
Und, ja, also, doch, also DTB hat sich bemüht um Austragungsstandort. Also, Voraussetzung war, dass es irgendwie auf derselben Höhenlage wie ähnlich wie Madrid. Also wäre München wahrscheinlich dafür in Frage gekommen. Ja, aber ist es jetzt nicht geworden. Ich habe aber auch keinerlei Hintergrundinfo. Ist mir nur gerade eingefallen.
Ja, okay. Danke für die Infos. Also ich habe gar keine Infos dazu gehabt. Ich hatte schon mal vorher gehört, dass Innsbruck wahrscheinlich dein Spiel ist. Das ist natürlich geil, wenn Domi da spielen würde für Österreich. Wenn Sascha spielen würde für uns, wäre mega. Wenn Novak spielen würde, es wäre absolutes Highlight. Und ich hoffe natürlich auch, dass vor Zuschauern stattfinden kann. Ich vermisse die Zuschauer mega. Das ist schon echt krass. Es ist viel toller natürlich mit Zuschauern und vor vollen Rängen zu spielen. Aber keine Ahnung, wie weit wir zu dem Zeitpunkt sind, ob da irgendeine Möglichkeit zu besteht, vor Fans zu spielen oder nicht. Das kann ich schlecht abschätzen gerade. Auf jeden Fall finde ich es echt cool, dass sie das jetzt so ein bisschen aufgesplittet haben. Natürlich für die Nationen, die jetzt... Ich weiß jetzt nicht, wer in der anderen Gruppe ist. Ich habe es mir nicht hundertprozentig durchgelesen, die auch in Innsbruck spielt. Ich weiß nicht, ob das so cool ist für die anderen Nationen. Aber wenn jetzt wirklich, wenn man in der Gruppe ist mit der sozusagen mit der Nation vom Austragungsort, ist es natürlich mega und wird, wenn Zuschauer da sind, mega Stimmung sein, denke ich schon. Und das sehe ich sehr, sehr positiv. Ich hoffe natürlich, dass ein paar deutsche Fans da auch hinkommen können, wenn das möglich ist zu dem Zeitpunkt, wie gesagt halt. Aber in Madrid vor zwei Jahren war es ein bisschen tough, sagen wir mal so. Waren wir in drei Spielen dreimal, hatten die Gegner viel mehr Fans als wir. Und es war dreimal gefühltes Auswärtsspiel, das war schon tough.
Ja, hast du gut nochmal begutachtet. Ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, die anderen Gruppen, aber es ist natürlich so, je näher deine Mannschaft am Austragungsort dran ist, desto eher wird es Sinn machen, so eine Davis-Cup-Atmosphäre zu haben. Sagen wir mal so, es ist eine Annäherung an das alte Format, aber ich hatte das auch diese Woche in der Insta-Story drin und da kamen schon wieder dutzende Nachrichten auch, hör auf, der Davis-Cup ist tot, das bringt auch nichts, etc. Also die Die-Hard-Tennis-Fans, die leiden noch.
Sagen ja, das. Kann ich verstehen. Ich kann es nachvollziehen. Ich fand das Event in Madrid aber echt gut, muss ich sagen. Persönlich, es war cool, da zu sein und da zu spielen. Es war cool, die ganzen Nationen an einem Ort zu haben. Also es war ein echt tolles Event auch, muss ich sagen. Leider war der Zuschauerandrang jetzt nicht so groß. Was wir jetzt persönlich als Team, als wir uns qualifiziert haben, 2020 untereinander so ein bisschen besprochen haben, war, hey, lass uns einfach mal ein bisschen pushen und irgendwie ein paar deutsche Fans einladen, ein paar Tickets für die organisieren irgendwie, dass wir vielleicht auch selbst ein bisschen von unserem Budget einfach ein bisschen mit reingeben, dass wir ein paar Fans da haben können und die ein bisschen supporten, dass die vielleicht die Tickets nicht kaufen müssen, dass vielleicht den Flug holen, aber also dass sie selbst den Flug holen, aber wir die Tickets organisieren für die und weil es einfach geil gewesen wäre, mehr Unterstützung zu bekommen, dass wir einfach gesagt haben untereinander, hey, lass uns da ein bisschen pushen, lass uns irgendwie 500 Tickets oder so, ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum, holen für ein paar Fans, dass wir Support haben. Ich glaube, das wird den Fans, die würden das lieben. Wir würden es lieben, wenn wir Support kriegen. Ich glaube, das wäre für beide Seiten ein großes Benefit.
Definitiv, definitiv. Das werden wir auch beobachten, wie das dann letztlich in der Realität aussieht. Aber das weißt du ja auch von unseren zahlreichen Gesprächen. Ich bin auch Verfechter. Ich kriege auch immer, man kriegt ja in den sozialen Medien, das kennst du ja auch, alte Bilder angezeigt, wenn der Tag dann ist von vor 2 Jahren, von vor 3 Jahren, ja, von vor 4 Jahren. Und ich habe dann oft so ein Bild hochgeladen, wo ich irgendwie auf der Pressetribüne beim alten Davis Cup war, dann in Australien oder in Valencia etc. pp. Da blutet dann immer mal so 3 Sekunden mein Herz, wenn ich dieses Bild sehe, wo ich denke, ja, aber gut, ich glaube, es ist ein richtiger Ansatz, dann doch auch modern zu denken und jetzt das Beste aus der Ist-Situation als Profispieler auch zu machen, ja, die Bedingungen anzunehmen. Und wenn ihr da Fans mitnehmt und ein paar einladet, dann ist das sicherlich nicht der falsche Weg. Ein ähnliches ja, doch, auch Team-Event kann man ja auch so nennen, wenn es denn stattfinden kann, sind die Olympischen Spiele dieses Jahr in Tokio, wo ja eigentlich schon alles so ein bisschen, wie ein gemachtes Bett aussah, aber durch die Verletzung, durch die Knieverletzung von Andreas Mies, mit dem ich auch offiziell und inoffiziell schon geredet habe, der auch nicht da rumtaktiert, sondern sagt, Olympia wird in dem wahrscheinlichsten aller Fälle zu früh kommen für mich nach seiner OP, nach seiner Knie-OP an dieser Stelle. Liebe Grüße, viel Gesundheit und dass du bald wieder da bist. Du hast ja unter anderem auch schon mit Kevin Kravitz Doppel gespielt. Ich denke, dass ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehne, wenn es ein konkretes Ziel für euch ist, vielleicht auch, wenn es dann stattfindet, in Tokio zusammen aufzuschlagen. Liege ich da richtig?
Ja, wir hatten jetzt erstmal 2 Turniere miteinander gespielt, in Dubai und Miami. Und hatten natürlich mal geschaut, hey, könnten wir dann vielleicht Tokio spielen? Es ist natürlich eine brutal neue Situation, dadurch, dass Andi halt verletzt ist. Ich habe zwischendurch auch Kontakt mal mit ihm. Und ich habe generell keine Ahnung, es gibt so viele Nominierungskriterien da. Ich weiß, dass ich sehr wahrscheinlich im Einzel dabei sein werde. Und dann weiß ich jetzt nicht, was mit den Doppelmeldungen da ablaufen wird, wie genau das passieren wird, wenn der Sascha spielen möchte, wenn Kevin, ich kann es dir nicht, ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Natürlich möchte ich gerne Doppel spielen und dabei sein und auch versuchen, in so vielen Wettbewerben dort vor Ort mit tätig zu sein und Chancen zu haben, irgendwie was zu reißen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, klar. Ich freue mich auf Olympia, es sieht ja momentan danach aus, als wenn es stattfinden wird. Ich hoffe auch, dass es stattfinden wird. Denn es wird aber eine brutal andere Erfahrung werden, denke ich mal, als in Rio 2016. Mit Anreise vor Ort, die ganzen Begebenheiten, die da sein werden. Ich glaube, man muss einen Tag nach dem Wettkampf abreisen oder ich bin nicht ganz sicher, was alles da. Es werden noch genug Infos kommen. Ich habe mich aber, wie gesagt, noch nicht so extrem mit dem Thema beschäftigt, weil ich immer das Gefühl hatte, es kann noch abgesagt werden. Und dann, wenn es irgendwann komplett für mich set ist, das Thema, dann werde ich mich auch ein bisschen mehr damit befassen.
Definitiv, klar. Die genauen Regularien habe ich jetzt auch nicht vor mir liegen. Also ich habe sie mir nicht explizit vorher angeguckt. Ich kann nur sagen, dass Kollege Lukas Zager, auch liebe Grüße an der Stelle, falls ihr ihm noch nicht folgt, Zager Lukas auf Twitter, was österreichisches Tennis angeht, auf jeden Fall Folgeempfehlung und noch viel mehr. Der hat heute Morgen getwittert, Jürgen Melzer sagt, dass ein Doppel bei Olympia mit Dominic Thiem eine Option wäre, falls Alex Payer nicht fit wird. Thiem habe ihm signalisiert, dass er dabei wäre. Oswald Marach dürfte fix sein. Also ich glaube, dass er sozusagen 2 Doppel erlaubt wären. Also wäre es, glaube ich, zumindest ein realistisches Szenario. Aber ich müsste auch nochmal in die Regularien genau reingucken, bevor wir jetzt den Hörern was Falsches sage. Aber mit Dominic hättest du ja eigentlich die Woche auch gespielt, ne? Du
warst ja. Genau, ja. Ja, genau, mit Dominic hier gespielt.
Ja. Ja, nee, das liebe ich natürlich auch an Olympia Tennis spezifisch dann, wenn sozusagen einheimische Doppel sich paaren, zusammentun. Da wären wir sozusagen mit einem Doppel fix gewesen. Und dann hätte man noch eins gehabt. Jetzt ist alles ein bisschen offen. Wir werden das beobachten. Aber wir können zusammenfassen, du hast auf jeden Fall Bock, wenn es von den Regularien klappt, Einzel und Doppel zu spielen. Und Kevin wäre eine Option für dich.
Natürlich, klar. Natürlich habe ich Bock.
Gut, Dann können wir daran einen Haken machen. Struffi, ich hatte mir vorhin rausgeschrieben, dieses Jahr mal ein bisschen persönlich auf deine Bilanz zu gucken. Vor dem Turnier 7 zu 8 auf ATP-Ebene 2021. Bockstark angefangen beim ATP Cup. Dann gab es einen, ja, doch, man kann es glaube ich so nennen, auf jeden Fall einen sportlichen Rückschlag in der ersten Runde gegen Christopher O'Connell verloren als Favorit. Ich schätze es ja an dir, dass du auch immer offen bist und dass man darüber auch reden kann. Kannst du mir ein bisschen Einblick geben in dein in deine Gefühlswelt damals in Australien? Ist ja jetzt ein Quartal her, wie das war direkt nach der Niederlage und wie du versucht hast, das zu abarbeiten, für dich zu finden, weil der Weg wäre ja offen auch gewesen. Es war eine relativ gute Auslosung. Bautista Agut hatte auch früh verloren, wieder vielleicht die zweite Woche zu erreichen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen rekapitulieren.
Ja, das hat mich schon richtig abgefuckt, ganz ehrlich.
Glaube ich.
Die Niederlage da, es war richtig schlimm. Also es macht mich immer noch wahnsinnig. Ja, dann verliert der Bautista auch noch. Okay, nächste Runde Albor zu spielen, ist auch okay, die Auslosung, ja.
Hast du drin, klar, schon geschlagen auch.
Ja, das nervt einen komplett. Also das macht mich wahnsinnig, sowas. Dann ATP Cup wirklich gut gespielt, Melbourne scheiße gespielt, Australian Open. Danach ein bisschen gesucht, so ein bisschen nach in Tritt zu kommen. In Montpellier gegen Görevcik verloren, der selber gespielt hat, aber auch scheiße war es für mich. Rotterdam kein gutes Match gespielt, nur einen guten Satz gespielt gegen Goffin. Und dann zieht sich das auf einmal, kommt das zwei, drei Niederlagen und dann ist man auf einmal aus dem Tritt, bumm. Und danach habe ich Marseille nicht gespielt, bin nach Hause gegangen, ein bisschen trainiert, in Dubai ein bisschen früher angereist, also ein gutes Match gegen Kukushkin gespielt und dann ein richtig schlechtes Match gespielt gegen Schapovalov, also wo gar nichts gestimmt hat. Und das hat sich so ein bisschen gezogen dann. Also bin nicht zufrieden, wie es gelaufen ist. Dann in Miami ein gutes, ganz ordentlichen Satz gegen Bautista gespielt, nachdem ich Berankis in der ersten Runde geschlagen habe. Aber auch kein brutal geiles Match. In Cagliari war es jetzt ganz gut, nachdem ich in der ersten Runde mit echt viel Glück davongekommen bin, dass ich mich da
Das war ein verrücktes Match, ja.
Ja, es war krank. Irgendwie verrückt durchgekämpft habe. Ich weiß auch nicht. Es war einfach ein bisschen lucky. Manchmal braucht man solche Matches, wo es auch nicht verdient war, vielleicht. Und da ganz gut durchgekämpft. Und ich hatte gehofft, jetzt hier in Monte Carlo nochmal einen Schritt zu machen. Aber ich habe halt nicht gut gespielt. Ich habe jetzt auch entschieden, nächste Woche Barcelona rauszuziehen, um nach Hause zu gehen, mal ein paar Tage vom Tennis wegzugehen, 3, 4 Tage Boom, einfach mal Kopf ein bisschen freikriegen, mit Familie was machen und da mich auf München vorzubereiten. Das ist jetzt der Plan. Also ich bin natürlich nicht zufrieden. Ich habe jetzt 7-9 Bilanz. Natürlich will ich die positiv haben, völlig klar. Wer möchte eine negative Bilanz haben? Sehr gut angefangen, dann echt einen Durchhänger gehabt. Und Kaleri war Gott sei Dank mal wieder 2 Runden in Folge gewonnen. Und ich hoffe, dass ich es jetzt wieder hochpacken kann. Aber ich muss hart arbeiten, um das wieder zu erreichen, weil ich habe momentan das Gefühl, dass viele Leute, jeder fast jeden schlagen kann und dass es echt sehr eng ist.
Ja, es kommen ja auch viele, viele Junge von oben
Ja.
hoch. Aber vielleicht kann ich das auch mal als Außenstehender sagen, ohne dass wir haben ja einen Podcast aufgenommen vor den Australian Open, kurz vor dem ATP Cup war es so, korrekt. Haben wir ja zusammen auch einen Podcast aufgenommen und seitdem ja auch nicht so viel Kontakt gehabt, immer nur beruflicher Natur. Als Außenstehender hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass diese Niederlage, also halt, wie du es ja auch jetzt beschrieben hast, viel gezogen hat einfach auch, ne? Dass man da immer wieder dran denkt, dann auch in den künftigen Matches. Das geht ja auch vielen Amateurspielern oft so, wenn nach einer bitteren Niederlage, mir ging es natürlich dann auch oft so, egal auf welchem Niveau, das zieht einem Selbstvertrauen. Gibt es da irgendwelche Hilfestellungen oder so, wie man das aus dem Kopf kriegt? Oder sagst du, Yannick, ey, das ist dann halt im Kopf drin und das geht nur durch harte Arbeit raus und Erfolgserlebnisse?
Harte Arbeit, Erfolgserlebnisse, ganz klar, ja. Trotzdem muss man viel drüber sprechen, man muss auch analysieren und mit seinem Trainerteam sich zusammensetzen, einfach mal reden, was gerade abgeht, wie man sich fühlt und was gut ist, was nicht gut ist und einfach knallhart auch sein und offen und ehrlich da. Nicht um heißen Brei so ein bisschen rumreden, das ist einfach klar auf den Punkt sagen, hey, das ist nicht gut, das ist gut, da müssen wir uns verbessern, das müssen wir machen. Und dass es dann im Match dann nicht immer klappt, ist völlig klar. Es ist halt nur mal so, wenn man jetzt ein Match verliert, wo soll das nächste Erfolgserlebnis herkommen? Man muss es sich irgendwie holen. Wo soll es herkommen? Natürlich, die Niederlagen von vorher, die gehen immer mit auf den Platz. Wenn man gut gespielt hat, geht das Gute mit auf den Platz. Und dann hat man mal ein Match, wo es 3-3 steht und man merkt, okay, ist ein bisschen lockerer. Und so ist man dann im Match, weil man vorher ein enges Match mal verloren hat, ist man bei 3-3 ein bisschen verkrampft, macht man Fehler mehr, der Gegner merkt es direkt. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die einen dann, also das Match, was du jetzt heute auf dem Platz verlierst, verlierst du nicht unbedingt in dem Match immer, sondern du hast es vielleicht verloren, weil du in den Vorwochen vielleicht ein Match verloren hast und deine Qualität und dein Selbstvertrauen und der Glaube einfach nicht hundertprozentig mehr da ist dadurch. Und das muss man sich halt wiederholen und das muss man sich immer wieder aufs Neue beweisen im Training und auch im Match, weil sonst kein Fortschritt und woher soll es kommen? Woher soll man es wirklich holen? Das ist halt immer wieder aufs Neue, muss man sich ausrichten und immer wieder das Gas geben und dann verliert man mal wieder und dann muss man wieder aufstehen. Das ist aber auch das Gute im Tennis, dass man jede Woche sozusagen im Grunde die Chance hat, es wiederzuholen.
Das stimmt. Danke, dass du nochmal 2-3 Fragen dazu beantwortet hast, wenn es natürlich nicht so einfach ist. Also ich habe es auf jeden Fall damals gemerkt, auch die Art und Weise, wie du kommuniziert hast nach der Niederlage, dass es schon tough war, aber das gehört zu so einer Karriere dazu und wir drücken natürlich die Daumen, dass es schnell vielleicht sogar in München schon wieder berghoch geht. Das ist ja ein Turnier, was sicherlich auch als Heimspiel, wo du deine Ziele haben wirst. Struffi, ich habe hier auf meinem Zettel noch stehen, PTPA, Sieg unterstrichen. Ja. Mhm. Also immer wenn mich Medien fragen, kann ich was zu dem Thema machen, läuft es ein bisschen eiskalt den Rücken runter, weil ich mir denke, wie soll ich das auf 5000 Zeichen zusammenfassen, was da gerade passiert? So viele Interessenvertretungen zwischen ITF, ATP, zwischen ATP, WTA, zwischen den Turnierorganisatoren und euch Spielern. Fakt ist ja, ich glaube, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, im Vergleich zu den amerikanischen Sportverbänden, wo es ja eigene Interessenvertretungen für Spieler gibt, verdienen die Spieler mehr anteilig an den Sponsoren und Fernsehgeldern, als es im Tennis der Fall ist, wo es ja keine eigene Interessenvertretung gibt, die nur auf Spielern beruht. Das will ja die PTPA ändern. Und die ATP hat natürlich eigene Interessen und die ITF hat das eigene Interessen. Jetzt gab es ja diesen öffentlichen Vorfall mit Vasek Pospisil, der ja an der Seite von Novak Djokovic sozusagen der Frontmann ist von PTPA, der auf dem Platz den ATP-Chef Gaudenzi als Arschloch bezeichnet hat. Im Spiel, wir wissen ja, wie das ist, in den Emotionen im Spiel, es lief nicht gut für ihn und dann kam das raus. Warum er das gemacht hatte, er hatte sich bezogen auf einen ATP-Call, Zoom-Call mit Spielern und Vertretern und Gaudenzi. Und da habe er, Gaudenzi, ihn fast anderthalb Stunden beschimpft, also ihn, Pospisil. Das war in Miami, dieser Ausraster. Warst du in diesem Call dabei, Struffi?
Ja, ich war dabei, ja. Ich bin kein Mitglied der PTPA. Mhm. Sozusagen, ich finde es sehr wichtig, dass die Spieler eine Vertretung haben, um für ihre eigenen Interessen einzustehen. Ich finde es aber auch immer sehr wichtig, um zu sehen, was sind genau die Interessen der Spieler. Ist es bei vielen einfach die Vorgabe, hey, wir wollen mehr Geld haben? Dann würde ich mal sagen, okay, es ist toll, ja, aber wo soll es herkommen? Und das ein bisschen mal, dahinter zu gucken, die ganze Zeit für mehr Geld zu fordern, ist einfach nicht sinnvoll, vor allem nicht in so einer Phase, wo wir jetzt einfach sind, gerade in einer Pandemie, wo wir auch happy sein dürfen, wo wir unseren Job einfach machen können. Und jetzt nach mehr Geld zu schreien, ist natürlich schwierig. Also, finde ich nicht.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.